And perhaps one can say that a lot of people who are attracted, who are drawn to anthropology as a way of studying society, feel themselves to be marginal in some way from the society in which they live. This, of course, can be a problem in that part of what anthropologists do in their research, I suppose inevitably, is a form of projection of their own sense of their self in the world in which they live. And it's possible to argue, perhaps, that those of us who choose to become anthropologists are projecting our own sense of marginality, our own sense of isolation, of not being able to speak as full members of a society, onto other marginal groups in order to speak in the name of those others about ourselves. That's just a speculation on my part, but I think it's perhaps interesting to think about.
Für Feministinnen und Ethnologinnen geht es darum, für diejenigen zu reden, die zum Schweigen gebracht worden sind. Sie selber zum Reden zu bringen. Die Frauen, die fremden Kulturen. Feministinnen, die ihre Unterdrückung in der eigenen Gesellschaft erkennen, sind sensibilisiert für andere marginale Gruppen in anderen Gesellschaften. Darum ist es auch nicht erstaunlich, dass es in der Ethnologie schon immer wichtige Frauen gegeben hat. Olivia Harris vermutet aber, dass wir unsere gesellschaftliche Isolation auf die Frauen in anderen Gesellschaften, für die wir eine Sprachrohr sein möchten, projizieren. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Überwinden können wir es nie ganz. Wir sind selber ein Produkt von unserer Geschichte und von unserer Umwelt. Feminismus und Ethnologie sind beides Herausforderungen an sogenannte allgemeingültige, umfassende Theorien, da sie die männlichen und ethnozentristischen Sichtweisen entlarven wollen, auf denen ganze Gesellschaftstheorien basieren. Olivia Harris sieht aber auch Schwierigkeiten bei der Kombination von einer kämpferischen, feministischen Haltung und einer ethnologischen, verstehenden Haltposition. Die Position wird die Person von der Forscherin zurücknehmen. Sie illustriert das mit der Kritik vieler Frauen aus der Dritten Welt, die sagen, der Feminismus sei aus einer bürgerlich-liberalen Tradition entstanden, wo auch die linke Feministinnen im Westen unbewusst übernehmen würden und wo sie daran hindern, andere kulturelle Werte und Traditionen gelten zu lassen. Feminismus sei ein Teil von einer europäischen Kultur und laufe wie die Gefahr, zu verallgemeinern und universell gültige Sachverhalte zu postulieren. Olivia Harris zeigt auch, anhand vom Beispiel von der Klitorisbeschneidung, wie schwierig das es für uns sein kann, mit einer Kritik umzugehen. Als Vertreterin von kritischen Drittweltfrauen zitiert sie die ägyptische Feministin Nawa El-Sadawi.
And it's in the context of a critique of those kinds of universal concepts which Western feminists have certainly often used, that women from non-Western countries have sought to assert their cultural difference. And I'm sure everybody in this room is familiar with the kinds of dilemmas, the kinds of problems that this discussion holds. I'm thinking, for example, of the arguments of women from Islamic countries about the use of the veil, which obviously for Western feminists is an outrageous example of male domination and female oppression, and the arguments of women from Islamic countries about how the veil in some ways is oppressive but in other ways is liberating, which is hard, I think, for us who are able on a summer's day like this to take most of our clothes off to appreciate. I'll read a quotation from a book of the Egyptian feminist Nawal El-Sadawi called The Hidden Face of Eve, which I think puts this case very strongly. She's talking about the problem of clitoridectomy, the cutting out, the excision of the clitoris in some parts of the Islamic world. And she writes, I oppose all attempts by American and European women to deal with problems of veiling and female circumcision in isolation, or to sever their links with the general economic and social pressure to which women everywhere are exposed. Women in Europe and America may not be exposed to surgical removal of the clitoris. Nevertheless, they are victims of cultural and psychological clitoridectomy. So she is arguing not that clitoridectomy is a good thing, but that Western feminists treat it in isolation from other aspects of the life of women in Islamic countries and fail to see the ways in which they are psychologically circumscribed.
Nawa El-Sadawi spricht der westlichen Feministinnenkompetenz ab, Probleme wie ein Schleier tragen und Klitorisbeschneidung isoliert betrachten, ohne das kulturelle Umfeld auch zu berücksichtigen. Sie wirft den Frauen im Westen vor, selber psychisch und emotional verstümmelt und beschnitten zu sein, ohne dass sie sich dessen bewusst wären. Dabei stellt sie die psychische Verstümmelung nicht auf die gleiche Stufe wie eine körperliche Beschneidung. Sie fordert aber ein ganzheitliches Erfassen von der Situation von Frauen in anderen Kulturen. Olivia Harris geht dann auch auf Probleme ein, die uns solche Kritiken verursachen. Aber sie plädiert grundsätzlich dafür, dass wir da die Stimmen der Frauen aus der dritten Welt ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. Sie fordert ein Überdenken von feministischen Grundsätzen. Wir müssen uns neu Gedanken machen über weiblich, männlich, als zwei Prinzipien, die sich gegenseitig ausschliessen. Diesen Gegensatz dürfen wir nicht selbstverständlich in anderen Gesellschaften annehmen.
Grace Jones meint dazu in ihrem Lied Walking in the Rain, Feeling like a woman, looking like a man.
Kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking in the rain. Like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night is time, walking. Walking in the rain. Thank you.
An der Ethnologinnen-Tagung hat sich auch Diana Bondlam beteiligt. Sie ist eine afrikanische Ethnologin von den Seychellen, in Kenia aufgewachsen und lebt heute in Deutschland. Über ihre Erfahrungen in Westdeutschland hat sie mit dem Peter Heller zusammen einen Film gedreht, der im Xenix gezeigt worden ist, der heisst «Wie andere Neger auch». In diesem Film zeigt sie sehr ironisch die Überheblichkeit, mit der gewisse Ethnologinnen andere Kulturen betrachtet. Sie kehrt den Spiess um und redet im gleichen Ethno-Jargon über eine Gruppe von Protestanten, die zur westdeutschen Ethnie gehören, von ihren Evangelischen, wie sie nennt. Die Äußerungen von Diana haben während der Tagung häufig zu ziemlich hitzigen Diskussionen geführt und sind auch auf Unverständnis gestossen. Ich möchte aber gerade darum noch ein Interview mit ihr bringen, weil ich es ein gutes Beispiel finde für die Probleme, die Olivia Harris erwähnt hat, für die Schwierigkeiten, die es gibt beim Versuch, sich gegenseitig zu verstehen zwischen westlichen Feministinnen und Drittweltfrauen, auch wenn beides Ethnologinnen sind. Diana Bondlam, kannst du mir ein bisschen erzählen, von wo du kommst, wie lange du schon in Deutschland lebst und etwas zu deiner Arbeit als Ethnologin dort?
So, ich komme aus Seychellen, aus Mahé. Ab meinem 7. Lebensjahr bin ich nach Mombasa gegangen und dort bin ich aufgewachsen. Mit 23 bin ich nach Deutschland gekommen, 1965. Und bis jetzt lebe ich überwiegend in Deutschland. Zwischendurch fahre ich natürlich weg. Ferien oder Forschungsreisen, sonst was. Ich bin natürlich nach Deutschland gekommen, wie jedes andere Mädchen auch das tun würde. Ich habe einen deutschen jungen Mann kennengelernt in Afrika und der ging in seine Heimat zurück und ich wollte sehen, wo er lebt. Und ja, und so bin ich nach Deutschland gekommen. Das ist ein reiner Zufall. Dann war es so, dass ich später feststellte, dass er zu Hause anders ist, anders lebt als in Afrika. Und das war, glaube ich, für mich der erste Stein, der mich dazu gestoßen hat, nachzuforschen, was ist das? Was macht ihn hier in Deutschland anders als zu Hause?
Diana, du arbeitest doch als afrikanische Ethnologin in Europa, in Deutschland. Warum bist du an unsere Ethnologie der Frau an unsere Tagung gekommen?
Weil ich merken müsste, dass ich mich endlich mal mit Frauenfragen befassen muss. Die Frauen lassen nicht zu, dass ich als Ethnologin, als Wissenschaftlerin arbeite, ohne dass ich mich für ihre Sache verwenden lasse.
Hier, die Frauen, die an unsere Tagung gekommen sind, haben ja auch den Anspruch, in der Ethnologie feministische Wissenschaft betreiben zu wollen.
Du hast das jetzt vorhin so gesagt, als ob man dich vereinnahmen will. Findest du das denn nicht selber auch wichtig?
Ich finde es wichtig, dass ich von keinem vereinnahmt werde, weder von Mann noch von Frau. Für mich gibt es keinen Unterschied, ob ich von weißen Männern, von schwarzen Männern oder von weißen Frauen unterdrückt werde. Die feministische Wissenschaft hat für mich keinerlei Bedeutung, wenn es ja mal diktatorisch wird, wenn es kategorisch und dogmatisch wird, da kann ich gleich bei den Männern bleiben. Für mich geht es darum, einen neuen Begriff für das Erfassen von Wissen und Vermittlung von Wissen zu finden. Und dieses Phänomen Wissen, was ist das, damit anders umzugehen. Und das können Männer genauso gut wie Frauen machen.
Aber du musst doch schon sehen, dass bisher auch in der Ethnologie die ganzen Ethnografien von Männern geschrieben wurden, die Feldforschungen von Männern durchgeführt wurden und Gespräche vor allem mit männlichen Informanten in den entsprechenden Kulturen geführt wurden. Es ist doch sehr wichtig, dass jetzt Frauen die Ethnologie neu schreiben, dass sie auch nach der Frau in den fremden Kulturen fragen und nach ihrer Stellung dort.
Was nützt mir, wenn jetzt Frauen kommen, die nur mit Frauen reden, die europäisch sind? Ich sehe nicht, dass die Europäerin die Kommunikationsinstrumenten von Afrikanerinnen lernen, sondern die reden nur mit den Afrikanerinnen, die feministisch sind und schon längst in Europa waren und. Das ist ja mal auch die Minderheit von Frauen bei uns. Und die Mehrheit von Frauen, die vielleicht Analphabet sind, die werden nicht als Partner angesehen. Und ich sehe zum Beispiel die Frage Religiosität, Familienleben und, werden genauso von den Frauen als negativ und rückständig dahingestellt, wie es vielleicht früher von den Männern getan worden ist. Ein Beispiel, wenn von Polygamie gesprochen wird, werden nur Frauen, die gegen Polygamie sind, interviewt und die für Polygamie sind, kommen nicht zum Wort. In islamischen Kultur zum Beispiel, die ganze Revolution im Islam, die über die Befreiung durch den Schleier haben die islamischen Frauen gezeigt, dass sie westliche Kultur nicht übernehmen wollen. Und diese Frauen sind von den europäischen Feministen diskriminiert als Leute, die zurück in das Mittelalter fallen wollen.
Aber findest du denn grundsätzlich einen Frauenkampf gegen Unterdrückung in allen Kulturen und auch auf dem Gebiet der Wissenschaft unwichtig?
Ich finde, für die Frauen, die zusammen mit Männern leben wollen, ist diese Trennung nicht gut, weil ich möchte innerhalb meiner Arbeit weiterhin lernen, mit Männern umzugehen. Und wenn ich mich ja mal jetzt isolieren würde in eine rein weibliche Umgebung, dann würde ich meine Fähigkeit der Interaktion mit Männern ja mal abbauen lassen. Und da habe ich keine Lust zu. Es geht darum, dass ich in der wissenschaftlichen Arbeit draußen in der Politik lerne, immer mit Männern umzugehen, aber so mit Männern umzugehen, dass ich ja mal meine Position bewahren kann.
Und fühlst du dich im Umgang mit Männern nie belächelt oder unterlegen oder als Frau nicht ernst genommen?
Das ist nicht unbedingt wahr. Es kann vorkommen, wenn ich Zeit hätte für eine Anekdote, könnte ich was erzählen. Ich bin einmal eingeladen worden von der Gisela Marx, um ein Talkshow zu machen über Tourismus und Prostitution. Und da gab es so einen ganz netten jungen Mann auch, der ist eingeladen worden zu dem gleichen Talkshow, kannte mich aber nicht. Ich war total aufrichtig aufgemacht, was ich gerne tue, wenn ich zum Fernsehen und irgendwo hin muss. Und der Herr sprach mich an und sagt, sagen Sie, was machen Sie hier? Und ich guckte den und sagte, ja, dasselbe wie Sie, ich muss auch meine Meinung hier äußern. Und dann ist er weggegangen, das war ihm ganz peinlich. Später, als ich alleine stand am Buffet, kam er nochmals zu mir und sagt, sagen Sie mal, jetzt sind wir alleine, sagen Sie wirklich, was machen Sie nun?
Und da ich konnte es nicht glauben, dass du gekommen bist, um mitzudiskutieren.
Ja, das war für ihn undenkbar, ja. Das war überhaupt nicht in sein Bild drin. Habe ich nicht gesagt, ich habe nur geguckt. Und dann ist er nochmals weggegangen. Als wir rumsaßen, um diesen Talkshow rum, da kriegte er den Mund nicht wieder zu. Und der Talkshow lief weiter und später kam er und saß er auf meinem Tisch und sprach mit mir. Also das ist eine Frage, wie gehst du damit um? hätte ich ja mal den angefaucht, als wie die Feministen hier sagen, hör mal, was bildest du dir denn ein, also pa, 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 pa und so, dann wäre es nicht dazu gekommen, dass er später zu mir kam und wie ein Fachmann mit mir sprach.
Findest du es denn nicht wichtig, dass man sich wehrt, wenn man so angemacht wird oder nicht ernst genommen wird von den Männern?
Also ich glaube, dass euer Umgang ist symbolleer. Ihr seid nicht theatralisch. Ich weiß, das ist der Vorwurf, den ich habe. Frauen machen mir den Vorwurf, ich sei theatralisch. Und das sei altmodisch, bürgerlich und. Und ich finde es gerade das gut, das Theater, was eben gespielt worden ist, ich habe den Mann nicht beschimpft, ich habe ihn nicht ernst genommen. Der hat auch gemerkt, dass ich ihn nicht ganz ernst nehme. Zunächst einmal wusste er nicht, woran es liegt. Also hat er das auch hängen lassen, bis er später selber merkte, worum es ging. Also dieses Spielen, also dieses Theaterspielen, er wird schon mal dahinter kommen, sich Zeit nehmen. Also das habt ihr nicht, leider.
Deine Meinungen sind ziemlich unterschiedlich zu den allgemein hier Vertretenen. Und ich glaube, in diesen Tagen hat es auch darüber Auseinandersetzungen gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns einigen können in diesen Punkten. Findest du, dass es für dich sich trotzdem gelohnt hat, hier mitzumachen?
Ja, das ist sehr niedlich, weil die Leute, die attackieren mich verbal und nonverbal kommen sie und umarmen mich. Und ich habe immer das Gefühl, dass es denen leid getan hätte, wenn ich schon am ersten Tag, wo ich mich sehr angegriffen fühlte, in dem, was ich da vertrete, weggegangen wäre.
Mhm. Danke, Diana.
Viele Frauen haben Diana vorgeworfen, dass sie sogenannte typisch weibliche Waffen einsetzt, um im Gespräch mit Männern zu ihrem Ziel zu kommen. Diana selber steht dazu und findet das gut. Sie will ihre Erotik können leben, auch im Umgang mit Männern, und findet, dass da bei uns viele Frauen in dieser Beziehung verklemmt sind.
Zudem hören wir von den Au Pairs ein Stück «Sex without Stress». Noch ein paar Informationen, wie es weitergeht. Das Ethnologinnen-Treffen soll auch weiterhin stattfinden. Das in Tübingen das nächste Jahr soll anders aussehen als das, was wir jetzt hatten. Aufgrund der verschiedenen Kritiken soll es offener sein für Beiträge von Studentinnen und auch wenn also keine ausländischen Beiträge mehr haben, also in einer anderen Sprache. Es wird also auf deutschsprachige Beiträge beschränkt sein. Ich finde das schade. Parallel dazu soll aber auch ein internationales Ethnologinnen-Treffen laufen, vielleicht in Frankfurt, mit Beiträgen in Englisch. Wir hören jetzt zum Schluss ein Stück von der Gruppe mit dem wunderschönen Namen Unknown Gender, das heisst so viel wie Geschlecht unbekannt. Es heisst Out of Control.
You make the same.
Das war ein Bericht über die Zürcher Ethnologinnen-Tagung. Die Musik hat Karian May ausgewählt, an der Technik war Anne Gilbert.
Text und Auswahl Britta Schiebli. Ciao zusammen.
Wir verabschieden uns mit einem Stück von Martha and the Muffins, Women Around the World at Work.